Auch das Jahr 2021 steht nach wie vor ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und so können viele Events noch immer nicht stattfinden oder wurden gänzlich abgesagt. Doch es gibt auch bereits schon erste Versuche, Veranstaltungen im Rahmen der geltenden Einschränkungen durchzuführen. Dazu gehört auch das Main-Matsuri-Festival in Frankfurt. Wie das Japan-Event unter den herrschenden Bedingungen stattfindet und was man dort erleben konnte, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Constant Events bei Nerdy Bunch. Mein Name ist Marcel und bei mir ist Julian.
Hallo zusammen.
Gemeinsam wollen wir einmal auf das Main-Matsuri 2021 zurückblicken.
Das Main-Matsuri gehört ja zu den wenigen Events, die in diesem Jahr überhaupt stattfinden können. Und wir haben halt die Chance genutzt und sind für euch nach Frankfurt gefahren, um uns vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Damit ihr wisst, was das Main-Matsuri ist und was es hier alles zu sehen gibt, erzählt euch der Organisator Norm erst einmal alles Wissenswerte über das Festival. Wir bitten, die etwas schlechte Audioqualität zu entschuldigen, aber an dem Tag war es leider sehr windig. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Das Main-Matsuri musste letztes Jahr ja aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen und findet in diesem Jahr tatsächlich erst das dritte Mal statt. Erzähl doch einmal, was mit dem Festival auf sich hat und wer ganz grob die Zielgruppe ist.
Okay, das ist ein sehr breites Fass. Fangen wir mit dem letzten an. Die Zielgruppe, die ist eigentlich relativ groß, weil wir ein offenes Festival machen. Das bedeutet, wir nehmen ja keinen Eintritt. Bei einem Eintritt, klar, spezifiziere ich natürlich die Zielgruppen deutlicher. Was wir hier aber erreichen wollen ist, wir wollen neue Leute für Japan oder für die Kultur Japans motivieren und überhaupt erstmal begeistern. Also wir öffnen mit diesem Festival, da das kostenlos ist, überhaupt erstmal die Begeisterung. Das ist unser zentrales Anliegen. Und wir sehen natürlich ganz klar, wenn Familien mit 2, 3 Kindern kommen, was auch eindeutig zur Zielgruppe gehört, dann verpufft es oft in Eintritten, wenn sie zu einer Japan-Veranstaltung gehen. Und dann ist wenig Raum für den Markt oder für Gastronomie. Und das wollen wir komplett verändern eigentlich und sagen ganz klar, es ist ein kostenloses Festival mit einer hohen Qualität für ein hohes musikalisches Programm, einen hohen Anspruch, um moderne, um neue Aspekte der japanischen Musik zu treffen, aber gleichzeitig auch für den Marktplatz, also für Händler attraktiv machen, die viele Waren verkaufen, von traditionell bis zum modernen Bereich. Und gleichzeitig haben wir ein großes Angebot an Gastro-Angebot von authentischen japanischen Unternehmen, Restaurants sowie auch Caterings, wo wir sagen, da erlebt man die gesamte Bandbreite der japanischen Küche. Und das ist eigentlich jetzt der Kern des Ganzen.
Jetzt hast du ja tatsächlich schon gesagt, es ist natürlich ein kostenloses Festival, beziehungsweise eine kostenlose Con. Und seilt sich so ein bisschen von diesen klassischen Cons ab, also Animagic, Konichi etc. pp. Wie kamst du auf die Idee, beziehungsweise wo ist der Hintergrund tatsächlich? Weil theoretisch gesehen ist es ja zu vergleichen mit dem Japan-Tag als solches. Also wo kam der Gedanke her, es so zu gestalten?
Also ich glaube, Frankfurt hatte bislang eigentlich kein Japan-Festival an sich. Wir haben die Nippon Connection in Frankfurt, das ist das größte japanische Filmfestival außerhalb Japans. Aber das ist ein, wie man sagen, introvertierteres Publikum. Also der Anspruch ist doch deutlich Richtung Film, wobei auch die kulturellen Angebote gigantisch groß sind, die immer als Begleitprogramm spielen. Das ist schon eine super tolle Veranstaltung, aber wir wollten eigentlich die Menschen erstmal überhaupt sensibilisieren auf das Thema. Und ich glaube, dafür ist der Rahmen der Veranstaltung super. Und der hebt natürlich komplett ab von anderen Veranstaltungen. Also da eine Animagic oder eine Konichi, das sind Conventions. Und wir sind eigentlich ein großes, ein offenes Festival. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt bei uns.
Ja. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die Situation mit Corona es halt per se gar keinem Veranstalter es leicht macht. Wie war das für euch in der Planung? Konntet ihr das, was ihr letztes Jahr geplant hattet oder euch vorgestellt habt, mit ins 2021 nehmen? Musstet ihr irgendwie umstrukturieren oder wie lief da die Planung ab? Beziehungsweise ihr wusstet auch sogar irgendwie bis vor einigen Wochen vielleicht gar nicht mal, ob das alles so stattfindet. Wie plant man da als Veranstalter oder beziehungsweise wie geht man da vor?
Man fährt auf Sicht. Wie jeder in dieser Branche im Moment. Und muss das unternehmerische Kalkül immer im Auge haben und muss abwägen, ab wann sagt man besser gleich schon ab oder wo geht man, ich sag mal, das 50-50-Risiko ein. Bei uns war es so, wir konnten die musikalische Planung nicht übernehmen von 2020, weil wir haben 2020 relativ früh schon abgebrochen. 2021, also praktisch jetzt, haben wir das Programm auch so weit umgestrickt, dass wir nicht alle japanischen Künstler aus Japan holen, sondern wir haben uns auch des europäischen Künstlermarkts bedient. Also wir haben Künstlerinnen aus London und aus Paris und aus Berlin, was natürlich auch die Kostenstruktur nach unten bringt. Weil klar, wenn man die Künstler aus Japan bringt, das ist natürlich schon im Flug teurer. Das zum einen. Dann in der Pandemie gibt es natürlich komplette Grenzen. Also wir haben ein Gesundheitskonzept erarbeitet, zusammen mit dem Gesundheitsamt in Frankfurt. Und an das halten wir uns auch strikt. Das heißt, wir haben Timeslots vergeben, dass wir so viel wie möglich Menschen auf das Festival bekommen. Und ein Timeslot geht 3 Stunden. Und das heißt, 1000 Leute dürfen zur gleichen Zeit das Festival besuchen. Und alle 9 Timeslots in 3 Tagen bedeuten in der Regel 9000 Besucher. Das ist das Maximum, was wir herausholen konnten. Und das haben wir, denke ich, ganz gut gelöst. Trotz alledem, klar, wirkt der Platz manchmal ruhiger. Also es ist nicht 2019, wo wir 35.000 Besucher hatten, ganz klar. Aber wir können stattfinden in einer Zeit, in der sonst eigentlich nichts stattfindet. Wir sind das einzige Japan-Festival in Deutschland, was jetzt stattfindet. Und der Unterschied zum Japan-Tag liegt meiner Meinung nach auch deutlich in der Qualität. Also wir versuchen ein 3-tägiges Festival immer am Leben zu halten, sage ich mal. Der Japan-Tag ist ein Tag und der findet eigentlich zeitgleich zu der Champions League, glaube ich, statt. Also die Altstadt ist sowieso voll von Menschen und ich sehe oft beim Japan-Tag nicht mehr den richtigen Hintergrund, warum die Menschen da hingehen. Also für mich hat das mehr was mit dem Feuerwerk zu tun und das ist ein Allgemeininteresse und für mich fokussiert es eigentlich nicht mehr Japan. Beim Mainmatsuri ist es deutlich, dass man wirklich, wir sind etwas familiärer, auch wenn wir viele Leute haben, aber wir sind an einem Platz, wir haben nicht eine lange Meile und wir versuchen uns dadurch natürlich auch in der Qualität ganz anders darzustellen.
Nun hast du ja bereits schon einige Änderungen genannt im Vergleich zum Vorjahr, beziehungsweise also zum Vorjahr, wo die Matsuri stattfand. Was erwartet denn die Leute voraussichtlich 2022, wenn das alles wieder normal stattfindet? Also ich meine, das ist jetzt keine normale Matsuri, aber wie läuft, für diejenigen, die es halt wirklich gar nicht wissen, wie läuft so eine normale Matsuri ab? Was erwartet die Leute?
Ich glaube, das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich vermute, dass es irgendwann natürlich eine 3G-Regelung geben wird, auch allgemeinverbindlich für das Bundesgebiet und dass man sich als Veranstalter an diese Regelung halten kann. Soweit sind wir aber noch nicht, weil die Politik eigentlich noch sehr rumeiert. Und ich glaube, da eine Prognose abzugeben, wie das im nächsten Jahr ist, halte ich für verfrüht. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine Regelung haben, die natürlich zwar ähnlich gefahren wird wie jetzt, aber es sollte so sein, dass Geimpfte, und das war ja immer der Konsens, den wir hatten, dass Geimpfte diese Veranstaltung frei besuchen können und dass die, die sich testen lassen, sozusagen limitiert sind, was die Veranstaltung betrifft. Das ist eigentlich auch das Konzept, mit dem das Land Hessen im Moment fährt. Das Problem ist, dass wir eine Sondergenehmigung dieses Jahr haben und dass wir dadurch nur 1000 Leute zulassen können. Aber eigentlich sagt die Regelung, Geimpfte sind komplett frei und können kommen, so viel sie wollen. Und Getestete sind reglementiert auf 500. Also ich denke und hoffe, dass wir im kommenden Jahr natürlich eine andere Situation haben werden als heute. Aber es ist, glaube ich, auch illusorisch, wenn man sagt, dass wir auf 2019-Niveau zurückkommen. Das wird es nächstes Jahr noch nicht geben.
So, auch nochmal vielen lieben Dank an Norman für dieses fantastische Interview. Es hat mir nach wie vor sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der Wind stört euch nicht zu arg. Julian, erzähl doch mal den Leuten, mit was für Einschränkungen die Leute grob gerechnet haben mussten, beziehungsweise rechnen mussten. Und wie hast du diese denn empfunden?
Zunächst einmal, wir haben es ja gerade gehört, es war halt nötig, sich im Vorfeld für einen Zeitslot zu entscheiden. Das ganze Festival war natürlich kostenlos, dennoch mussten die Besucher irgendwie gesteuert und reglementiert werden. Als wir also angekommen sind, haben wir eigentlich schon von Weitem eine große Menschenmenge gesehen, die sich am Einlass getummelt haben. Das war schon sehr beeindruckend. Und selbst wir mit unseren Gästepässen, die über die Fastlane rein sollten, mussten eine Weile anstehen tatsächlich, einfach weil das Gelände voll war. Und das fanden wir schon sehr amüsant. Zeigt natürlich aber auch, wie groß dieses Interesse an dem Event generell ist und dass die Leute da gerne hinkommen und auch eine gewisse Wartezeit in Kauf nehmen, einfach nur um da und dabei zu sein.
Das Ganze lief ja natürlich ganz klassisch mit Test bzw. Testzertifikat oder mit vollständiger Impfung. Das funktionierte ja ziemlich gut. Also sobald man eben, ich sag mal, dran war an der Fastlane oder eben am Einlass, ging es dann auch relativ prompt voran.
Ganz genau. Und nebenan gab es auch direkt noch ein Testcenter. Das heißt, die Leute konnten kurzfristig auch noch einen Test absolvieren, wenn sie spontan hingekommen sind. Also die Möglichkeit gab es auch, haben auch sehr viele genutzt, das haben wir ja auch gesehen. Also von daher, jeder, der dorthin wollte, kam auch im Endeffekt rein und konnte den Tag genießen.
Ich muss ja für meine Schande gestehen, für mich war das leider die erste Matsuri. Die letzten beiden habe ich leider nicht miterlebt. Julian, erzähl doch mal, wie war es denn im Vergleich für dich zu den letzten beiden, beziehungsweise zu dem letzten Matsuri, wo du warst, so vom Aufgebot der Händler, der Stände und dem ganzen, ja, dem, was so ein Fest, sage ich mal, eben ausmacht.
Ja, es war schon was anderes tatsächlich, als wir angekommen sind. Ich war das erste Mal 2019 da, das war das letzte reguläre Main Matsuri. Und als wir dann auf das Gelände gekommen sind, habe ich schon ein bisschen gestaunt, weil es wirkte halt nicht so wie ein Event. Die Leute haben sich halt sehr verteilt. Es wirkte leer, obwohl es natürlich nicht leer war. Aber dadurch, dass halt weniger Leute aufs Festival gelassen worden sind, haben die sich auch anders verteilt. Und es waren generell deutlich weniger Stände auch da, so dass das Erscheinungsbild am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt war.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, für mich war es das erste Matsuri. Ich muss gestehen, für mich war es wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht, aber im positiven Aspekt, einfach weil man war halt etliche Jahre Abstinenz gefühlt durch die ganze Corona-Sache. Und es war dann halt einfach wieder so ein kleines Boom-Erlebnis, sage ich mal, eben auch mal wieder etwas größere Menschenmassen und so Stände in Form von einer Con oder von einem Fest zu sehen. Und natürlich habe ich halt keine Vergleichswerte, ne? Ich meine, wie du gesagt hattest, du warst ja schon mal da und für dich selbst, sagtest du ja auch, war halt natürlich die Fläche mal besser belegt. Ja, wie gesagt, da fehlt mir natürlich der Vergleichswert. Aber gut, umso mehr freue ich mich natürlich auf die nächsten Matsuris und bin da sehr gespannt. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, beziehungsweise was so ein Klassiker oder nennen wir es so ein All-Time-Favorite ist, auf jeder Con oder auf jedem japanisch angehauchtem Festival, sind Cosplayer. Und wo Cosplayer sind, sind natürlich auch Fotografen. Wer hätte es gedacht? Und ja, die waren natürlich auch auf der Matsuri unterwegs, sowohl auf dem Gelände als auch am Ufer des Maines, ne? Also wir sind ja da irgendwie doch nochmal ein paar Meter gelaufen von unserem Hotel, in dem wir übernächtigt haben, bis zu dem Fest. Und es war schon, ich würde sagen, es stimmt einen sehr positiv auf das Matsuri ein.
Nein, absolut. Das ist wie, sag ich mal, beim Japan-Tag, wenn die Leute auch da an der Promenade sitzen und am Rheinufer, ist das hier in Frankfurt am Main genauso. Das ist ja auch in unmittelbarer Main-Nähe. Und viele Cosplayer treffen sich dort auch, um Shootings zu machen oder auch um abseits einfach sich mit ihren Freunden zu treffen. Das war schon sehr cool. Und es ist schön, dass halt auch so viele dahin kommen und Cosplay wieder stattfindet auch, wie du schon gesagt hast, in der Zeit von Corona, wo einfach nichts passiert ist oder passieren konnte. Ich glaube, da haben sich alle sehr drauf gefreut. Das Wetter war ja auch fantastisch, das muss man auch sagen. Wir hatten einen traumhaften Sommertag. Es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt, aber die Sonne war halt da. Das war alles in allem halt ein wunderbarer Tag in schönem Ambiente. Und ich glaube, das haben sehr viele einfach genutzt.
Nun gab es natürlich auch so ein bisschen Bühnenprogramm, beziehungsweise in dem Fall sogar zwei Bühnen, eine etwas kleinere Showbühne, die leider etwas im Abseits stand. Also da muss man sagen, man konnte dem Ganzen ohne dass es jetzt negativ behaftet klingen soll, man konnte dem Ganzen halt eigentlich relativ aus dem Weg gehen, wenn man gerade nicht in dem Bereich musste, hat man eben teilweise gar nicht mitbekommen, dass die kleine Showbühne existiert. Fand ich ein bisschen schade, weil die Sachen, die dort stattfanden, waren eigentlich ziemlich gut und eigentlich recht interessant. Die Hauptbühne war natürlich immer voll mit Programmen, also ob das jetzt irgendwie musikalisch war oder irgendwelche Tanzshows bzw. Tanzeinlagen, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und natürlich war da auch immer eine kleinere Traube an Menschen, die fasziniert auf die Bühne starrte. Also das fand ich eigentlich immer sehr, sehr schön und untermalte so ein bisschen die Vielfältigkeit.
Ja, genau. Also auf dem Hauptplatz war natürlich immer viel los, insbesondere vor der Hauptbühne. Ich gebe dir recht, was die Nebenbühne betrifft. Die war leider so ein bisschen außerhalb des Sichtfeldes und deswegen hat man schnell vergessen, dass die auch noch existiert. Vielleicht ändert sich das ja mal im nächsten Jahr. Ich würde sie auch eher woanders mehr in den Fokus rücken, einfach um besser auf das Programm hinzuweisen. Also da haben ja auch tolle Sachen stattgefunden, Cosplay-Wettbewerbe, kleine Auftritte, Musik. Also Möglichkeiten gibt es da ja, diese zu nutzen. Wie gesagt, es war schade, dass sie so ein bisschen abseits gelegen ist. Ansonsten war ja viel geboten auch auf dem Hauptplatz. Also es war die Mannschaft von Eintracht Frankfurt vor Ort. Es waren Volleyballer aus Frankfurt vor Ort, die Werbung für ihr Team gemacht haben. Also es war auch sehr sportlich dieses Mal. Das waren neue Sachen. Da scheint es also Kooperation auch mit den Sportvereinen zu geben, was eine schöne Sache ist.
Man konnte ja sogar so etwas Volleyball spielen, ne? Ich meine, der Julian hat sich da ganz, ganz zauberhaft am Volleyballplatz versucht, beziehungsweise am Volleyball und hat sogar einen Punkt geschafft, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, genau, ist zum Glück auch einmal reingegangen.
Zum allgemeinen Standangebot, es war natürlich so ein paar Klassiker, also man hat so seine üblichen Verdächtigen wiedergesehen, was ich eigentlich auch immer sehr, sehr schön finde, wenn man dann irgendwie so einen bunten Mix hat. Aber es ist irgendwie so ein, zwei Sachen, die man beispielsweise nicht kennt, vor allem auch so internationale Sachen. Es war irgendwie so ein kleiner, nennen wir es Handwerksshop, beziehungsweise so ein kleiner japanischer Handwerksstand, war da, der ursprünglich irgendwie aus Frankfurt, Verzeihung, Frankreich kommt. Und eben so Sachen wie, ich weiß gar nicht, diese kleinen Glückskatzen, Windspiele und verkauft hat. Und dann eben natürlich auch so ein paar Klassiker wie Raptor mit dem Konico-Magazin, Manga Mafia und viele weitere. Also da bin ich eigentlich immer ein relativ großer Fan von, wenn das immer so ein bisschen querbeet durchgemischt ist aus neueren Dingen und den Klassikern. Wie stehst du denn dazu, beziehungsweise wie fandst du denn das Standangebot? War da irgendwas bei für dich, wo du gesagt hast, ach ja, das würdest du dir irgendwie fürs nächste Mal wieder wünschen? Oder irgendwie war es vielleicht von einer Sache ein bisschen zu viel oder zu wenig?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil als langjähriger Con-Gänger kennt man natürlich seine Stände mittlerweile irgendwann und hat auch schon gefühlt alles gesehen. Also da ist jetzt wenig Überraschung. Klar, da sind die Merchandise-Händler mit ihren Plüschis und was weiß ich, was die noch anbieten, T-Shirts. Dann die Verlage sind natürlich da, um ihre Zeitungen zu zeigen, zu verkaufen. Was ich ganz cool fand, war eben auch, wie du sagst, diese Japan-Einrichtungen und Dekorationen, die es da gab. Also da konnte man schon sehr viel schauen und stöbern auf jeden Fall. Ich persönlich hätte mir noch ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Natürlich mussten sie das Standangebot insgesamt einschränken aufgrund von Corona. Vielleicht ändert sich das dann ja auch im nächsten Jahr wieder. Aber so Sachen wie Ikebana wären vielleicht noch schön gewesen oder ein wirklicher Teeladen zu japanischen Tees oder auch auf der Showbühne vielleicht mal Karate-Show oder so Sachen. Also ich glaube, da gibt es noch Dinge, die man dazu holen kann, die das Ganze noch ein bisschen interessanter machen. Genau.
Aber was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, beziehungsweise was ich sehr, sehr schön fand, das Matsuri ging ja relativ früh los, also ich müsste jetzt lügen, am Samstag schon um 11 oder 12, plus minus. und ging ja dann auch bis in den späteren Abend hinein. Und nun hatten wir irgendwie, wie du auch am Anfang des Podcasts schon gesagt hattest, einen relativ angenehmen Tag mit so ein bisschen Sonne, angenehmer Temperatur und. Und das zog sich halt komplett bis in den späten Abend hinein. Und so hatten wir halt wirklich einen lauen Sommerabend. Und man konnte halt nochmal wirklich ganz entspannt über das Matsuri schlendern, was sich auch, wie ich finde, definitiv gelohnt hat. Abends war dann eben, war es nicht mehr ganz so voll, so dass man eben auch irgendwie nochmal ganz in Ruhe an einzelnen Ständen gucken konnte. Und das Bühnenprogramm war, wie ich fand, nochmal fantastisch. Zudem, es gab so ein kleines Konzert und ich als Konzertgänger, der mittlerweile dieses auch seit anderthalb Jahren nicht mehr gemacht hat, fühlte sich sehr gut dort aufgehoben. Und es war grandios, gerade mit diesen klassischen Mein Matsuri-Klängen. Also ihr müsst wissen, die Matsuri selbst hat da so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Hymne, aber so leicht japanisch angehauchte Melodien. Und die wurden dann eben in Form von einem Konzert dann nochmal präsentiert. Und das in Kombination mit dem Wetter, der passenden Beleuchtung, einer kleinen coolen Bühnenshow, grandios. Also es hat unsagbar viel Spaß gemacht und war eigentlich der perfekte, die perfekte Chance, den Abend irgendwie ausklingen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir absolut recht. Am Abend, wenn es dunkel geworden ist, sich das Mein Matsuri anzusehen, das wunderschön natürlich dann auch beleuchtet ist. Und so leer war es gar nicht, wie du das jetzt gerade vielleicht gesagt hast. Also es war schon, durchaus schon noch sehr viel los. Und die Leute haben alle gebannt auf die Bühne geschaut und mitgefeiert und mitgeklatscht und gesungen. Das war schon ein toller Abschluss. Genau, und die Band, die da quasi den ganzen Tag schon gespielt hat, hat dann am Abend nochmal richtig alles gegeben. Das fand ich halt auch sehr beeindruckend, weil es ist sehr viel Bühnenprogramm von der Gruppe Chaos gemacht worden. Also einen großen Respekt an die Musiker, dass sie das überhaupt so durchgezogen haben den ganzen Tag. Das ist schon eine ziemlich große Leistung. Ja, das fand ich schon sehr beeindruckend tatsächlich und auch sehr vielfältig. Also das war schon sehr abwechslungsreich.
Ja, definitiv. Also freut mich auch, dass du das genauso siehst, beziehungsweise wie das ähnlich empfunden haben. Jetzt haben wir über relativ viel gesprochen. Wir haben so ein paar Stände bearbeitet und. Aber wir haben teilweise eine sehr wichtige Sache vergessen, und zwar das Essen. Natürlich gehört zu so einem klassischen Matsuri, beziehungsweise zu so einem Japan-Festival auch das Essen. Und auch da hat jeder definitiv etwas für sich gefunden. Und zwar beispielsweise habe ich mir dort ein Shaved Ice geholt. Für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist einfach geschreddeter Eiswürfel. Und der wird dann eben mit so einem, ja, ich will jetzt nicht sagen Sirup, aber mit so einem Sirup überschüttet. Und das Ganze schmeckt unsagbar gut und gerade auch für das Wetter war das super angenehm. Natürlich war es ein bisschen, wie soll ich sagen, suboptimal in Anbetracht der Tatsache, dass ich da irgendwie 45 Minuten angestanden habe bei der Hitze. Aber es hat sich gelohnt. Zu den anderen Ständen kann ich leider nicht ganz so viel sagen. Dadurch, dass wir natürlich zuvor schon irgendwie was gegessen hatten, beziehungsweise ich muss sagen, die Wärme hat es einem auch nicht einfach gemacht, irgendwie was Vernünftiges zu essen. Aber was ich noch gesehen habe, es gab einen Cup-Nudel-Truck, wo man dann für einen schmalen Taler sich diese Cup-Nudels zubereiten lassen konnte. Genau.
Es war schon sehr vielfältig, das muss man sagen. Also das war schon ziemlich beeindruckend, wie viele verschiedene Essensangebote es da gab. Also eigentlich war für jeden irgendwie was dabei. Ne? Klar, man musste ein bisschen länger anstehen zwischendurch. Aber das hätte auch schlimmer sein können. Stell dir mal vor, das Mein Matsuri wäre normal voll gewesen. Ich glaube, dann hättest du noch mal eine Stunde länger am Eis angestanden.
Das stimmt. Ja, ich wollte das ja auch gar nicht schlecht machen. Es hat es ja definitiv gelohnt. Ich fand es vielleicht hier und da so ein bisschen suboptimal organisiert von dem jeweiligen Stand, weil man wusste nicht ganz so, wann man denn dran ist, weil es wurden so kleine Zettelchen verteilt und dann hieß es so, okay, das ist deine Nummer, komm doch in 10 Minuten nochmal wieder. Und dann dachte man sich so, okay, gehe ich jetzt kurz weg? Man wusste auch nicht, wie lange man wartet, man wollte jetzt auch nicht Zeit verschwenden. Und ja, es war sehr irreführend, weil man sich dann dachte, okay, dann gehe ich jetzt eben mal kurz einmal um den Platz, guck mir eben nochmal so ein, zwei Sachen an. Und dann war man wieder am Stand und dachte sich so, okay, Moment, warum ist denn jetzt die 6 dran? War ich jetzt schon dran oder war ich noch nicht? Also es war so ein bisschen verrückt.
Ich gebe dir recht, irgendwie haben alle so ein bisschen immer verwirrt geguckt, weil sie auch nicht wussten, warten, nicht warten, weggehen, wiederkommen. Und wenn ich wiederkomme, Moment, dann stehen da irgendwie wieder 20 Leute, muss ich mich jetzt hinten anstellen, aber eigentlich kriege ich ja schon. Irgendwie hat es ja doch geklappt. Scheint ja keiner verhungert zu sein. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, dass doch die Preise sehr hoch waren. Und selbst für ein Festival, für ein Familienevent, wo normalerweise irgendwie Vater, Mutter, 2 Kinder irgendwie hinkommen, teilweise auch schon unverschämte Preise. Also da müsste man noch mal dringend gegensteuern, glaube ich. Das war nicht so gut.
Ja, so ein, zwei Sachen, wo man sich dachte, ach Mensch, okay, ja, kann man vielleicht nachvollziehen, wieso. Aber dadurch, dass ich selbst es halt nicht probiert habe, habe ich jetzt keine Vergleichswerte. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, irgendwie sind die Portionen so und so groß und das rechtfertigt den Preis oder eben nicht.
Naja, wenn du geguckt hast, so groß waren die Portionen jetzt nicht und ich würde es eher preis-leistungsmäßig negativ einsortieren, so vom Gefühl her. Also ich zweifle jetzt gar nicht an der Qualität oder so, aber es schien mir doch ein bisschen sehr überteuert zu sein alles.
So, das war auf jeden Fall erstmal unser Gesamteindruck. Erzähl doch mal irgendwie eine kurze Zusammenfassung oder ein kurzes Fazit. So nochmal im Gesamtpaket. Was empfiehlst du? Was sagst du? Ja, nein, tendenziell eher Samstag, Sonntag.
Also grundsätzlich war es ein super schönes Festival und ich hatte großen Spaß da zu sein, habe mich auch sehr darauf gefreut, dass es stattfindet. Verglichen jetzt mit dem regulären Mein Matsuri war es natürlich schon eine deutliche Reduktion vom Angebot und von dem, was möglich ist. Aber ich muss sagen, das haben die sehr gut umgesetzt. Also sie haben wirklich alle Möglichkeiten genutzt, die sie hatten, um ein Event auf die Beine zu stellen, von dem ja auch kurz vorher noch gar nicht richtig klar war, ob es stattfinden darf oder ob sie es doch absagen müssen. Und dafür natürlich großen Respekt, dass sie das so durchgezogen haben. Ich freue mich natürlich drauf und wünsche mir, dass das im nächsten Jahr wieder alles schöner, größer, besser, bunter wird. Aber es war trotzdem ein fantastischer Tag. Und wer aus der Gegend von Frankfurt ist, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen, dahin zu gehen. Aber es lohnt sich auch, von weiter weg zu kommen. Und wenn man den Japan-Tag kennt und gerne mag, dann kann man auch bis Frankfurt fahren und sich das da angucken und viel sehen, viel erleben. Also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung.
Dem kann ich im Großen und Ganzen eigentlich nur beipflichten. Ich als solches empfand es als fantastisches Wochenende. Wir waren ja Samstag und Sonntag da. Sonntag aufgrund des viel zu arg schlecht gewordenen Wetters dann natürlich ein bisschen kürzer. Wie gesagt, hatte unsagbar viel Spaß und es war einfach mal wieder so ein bisschen Normalität trotz dessen. Und mit den Einschränkungen konnte man sich definitiv arrangieren. Ich meine, das machen wir jetzt schon die ganze Zeit. Ja, und wie gesagt, kann ich eigentlich nur das wiederholen, was Julian gesagt hat. Guckt es euch an, macht euch euren eigenen Eindruck dazu. Und wenn ihr Verfechter des Japan-Tages seid, dann werdet ihr definitiv dort auch fündig werden und im Zweifel sogar noch mal so ein paar positivere Dinge mitnehmen. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in das Festival geben. Falls ihr also neugierig geworden oder generell am Thema Japan interessiert seid, können wir euch den Besuch des Mein Matsuri sehr ans Herz legen und vielleicht sehen wir uns ja dort im nächsten Jahr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch Marcel und Julian. Tschüss.